Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er ist 1975 in Bottrop im Ruhrpott geboren. Er trainierte unter anderem anderthalb Jahre beim FC Schalke 04, die zweite Mannschaft, hatte Trainerstationen in Siegen, Lotte und Uerdingen. Dann, seit 2016, ist er ins Ausland gegangen. Erst als U19 und U21 Nationaltrainer in Ungarn, dann kurz ein Intermezzo in Japan und wieder zurück nach Ungarn zum Erstligisten MTK Budapest. Seit Juli 2021 ist er Chefcoach in Skandinavien. Herzlich willkommen, hallo an den Trainer des dänischen Erstligisten Sønderjyske, Michael Boris. Hallo, Herr Boris.
Hallo, hallo.
Wie falsch lag ich denn mit der Aussprache Ihres Vereins? Ich hoffe, Sie sehen es mir nach.
Ja, ist alles gut. Sønderjyske ist korrekt. Ist völlig korrekt. Ja,
können Sie das schon ein bisschen Dänisch? Was waren die ersten Wörter?
Ja, ich bevorzuge immer, wenn ich im Ausland arbeite, eine App zu benutzen. Gibt es ja ganz, ganz viele und einige, um das mal zu checken. Und dann, ja, hi ist ziemlich einfach für hallo. Hi heißt auf Wiedersehen. Und dann, wie geht's, worden gordet. Also ich glaube, das ist bei den Ungarn auch so der erste Schritt, um da klarzukommen, den Menschen ein bisschen näher zu kommen, ist einfach 3, 4, 5, 6 Wörter ziemlich schnell zu lernen. Und das ist so im Moment mein Stand der Dinge in Dänisch. Ist natürlich noch mehr und ausgeprägter, aber es gleicht ein bisschen der deutschen Sprache. Also viele Sachen sind gleich.
Ah, okay. Und auf Schwedisch weiß ich, dass Bier Öl heißt. Ist es in Dänemark auch so? Gibt es Öl nach dem Spiel auch bei Ihnen?
Ja, es ist tatsächlich Öl, länger ausgesprochen. Ja, die haben so ein Ritual hier, dass beim Sieg dann Bier ein bisschen verspritzt wird in der Kabine. Weniger getrunken, mehr gefeiert und habe ich schon einmal erlebt.
Oh, ist doch ein schönes Ritual, oder?
Ja, noch nicht so oft vorgekommen. Ich hoffe, es wird mehr bis zum Ende der Saison her. Ja.
Seit 5 Jahren arbeiten Sie ausschließlich im Ausland. Was reizt Sie denn grundsätzlich, im Ausland zu arbeiten?
Das ist ja gar nicht so geplant gewesen. Ich war in Deutschland in der Regionalliga und in der Oberliga tätig, habe meinen Fußballlehrerlehrgang dann gemacht und habe dann in Uerdingen, wo ich vorzeitig entlassen. So, und dann guckt man natürlich, was zu machen ist. Und da hatte ich sehr viel Glück, dass Frank Wormuth, der damalige Ausbilder von der Pro-Lizenz, Bernd Storck hat ihn angerufen und gefragt, kennst du mich jemanden, der die U19 in Ungarn machen könnte? Und da Bernd Storck auch aus dem Ruhrgebiet kommt, im Ruhrgebiet ja schon ein anderer Schlag Menschen ist, wo man einfach auch mal Dinge sagt, die man dann nicht so persönlich nimmt, hat er gesagt, ich glaube schon, dass der passen könnte. Ich kannte Bernd Storck vorher gar nicht. Hat eine Woche dann da hat Internship gemacht, beziehungsweise zeigen müssen, ob ich das kann, ob ich mir selber das auch vorstellen kann. Und da ich vorher schon 3, 4 Mal in Ungarn im Urlaub war, wusste ich natürlich Budapest und Umgebung, was mich da erwartet. Und Bernd Storck hat auch ja gesagt. Und deshalb fing die ganze Geschichte dann halt im Ausland an. Aber dass das vorher richtig geplant war, ja, ich möchte mal rüber und ins Ausland, war nicht angedacht.
Bei dem Internship, was mussten Sie da beweisen?
Ach, das war ja auch, also erstmal die Trainingslehre, wie man da mit den Spielern umgeht. Ich kannte gar kein Ungarisch, mir war aber klar, soll ich diesen Job annehmen, musste Ungarisch lernen, weil rückwärts weiß ich und Kupplung sind die einzigen Wörter, die Ungarn auch so im Deutschen haben, neben Bus und Auto und diese ganzen internationalen Wörter. Da habe ich gesagt, das musst du sofort machen. Ja, habe mich dann auf Englisch da versucht durchzukämpfen in dieser einen Woche. Dann habe ich ein Spiel gehabt. Also die U19 hatte ein Testspiel gehabt gegen den Drittligisten. Und dann wollte Bernd Storck sehen, wie mache ich eine Ansprache auf Englisch in meinem Leben noch nie vorher gemacht. Andi Möller war auch dabei, war ja Storcks Co-Trainer oben bei der A-Nationalmannschaft. Also der Druck kam dann schon alleine, dass die beiden Personen im Raum saßen mit Andi Möller und Bernd Storck. Plus, dass ich meine erste Besprechung auf Englisch machen musste. Aber es ging gut. So wie ich von draußen auch gecoacht habe, hat ihm auch gefallen. Und dann hat er mir dann nach diesen 7 Tagen angeboten, U19-Nationaltrainer von Ungarn zu werden.
Was war die größte Herausforderung an dieser Tatsache, dass Sie das alles mehr oder weniger ad hoc auf Englisch machen mussten?
Ja, die ganze Sache war natürlich, man macht sich auch Gedanken, wieso will man die UEFA Pro-Lizenz überhaupt erwerben? Weil bis Regionalliga alles gut, klar, dritte Liga und aufwärts braucht man auch den Fußballlehrerlehrgang oder den Fußballlehrer. Aber Nationalmannschaft war auf dem Zettel für mich auf jeden Fall. um das zu machen. Ja, und die größte Herausforderung, ja, war einfach das, das, was man möchte, das, was man spielen möchte, die Idee vom Fußball so zu kommunizieren, dass das jeder versteht. Ne? Der, der schlechter Englisch kann, der, wir hatten mit Attila Salay, der jetzt in Fenerbahce spielt, jemand, der in Österreich gespielt hat als Ungar. Das heißt, der konnte auf dem Platz ab und zu mal übersetzen. Ja, und dann halt muss man schon überlegen, wie man die ganze Sache in einer Besprechung ist ja, ich sag mal, wenn man das jetzt in Deutschland macht, egal wo man ist, man hat ja jemanden, der früh die Schule verlassen hat, dann hat man jemanden, der studiert hat. Das heißt, eine Ansprache für die komplette Palette in Deutsch, okay, konnte ich, aber eine Ansprache für alle, die wenig Englisch können, die ein bisschen Englisch können, die vielleicht auch ein bisschen Deutsch können, zu machen, das war, finde ich, oder war für mich die größte Herausforderung.
Wobei auch gerade am Anfang, wenn man die Spieler schon so ein bisschen kennt, nimmt man sich ja auch gerade vorm Spiel nochmal den einen oder anderen Spieler, den man vielleicht noch extra pushen muss. Und da finde ich es, glaube ich, am allerschwersten, oder? Dass man da dann die zwei, drei Sätze findet, die individuell auf den Spieler ausgelegt sind, die ihn nochmal heiß machen oder seine Bedeutung für die Mannschaft nochmal darstellen. Haben Sie es auch so empfunden?
Ja, total. Dann muss man halt andere Medien ziehen. Ne? Gerade weil ich einfach mit der Übersetzung Englisch-Ungarisch oder Deutsch-Ungarisch oder Deutsch-Englisch vielleicht nicht richtig das richtige Wort finde, weil es einfach nicht meine Muttersprache ist, dann das Taktikboard nochmal rauszuholen, vielleicht die Präsentation dann ein wenig, die man vor dem Spiel macht, ein wenig einfacher machen, nicht so detailliert, sondern einfach sagen, das ist die Spielidee, die wir haben wollen, vielleicht internationale Szenen zeigen, das mache ich auch übrigens sehr, sehr gerne, gerade bei Sachen, die noch nicht so funktioniert haben, finde ich schon, dass Spieler dann, wenn man sie in der Situation zeigt, dann schon immer sagt, ja, will der Trainer jetzt irgendwas Negatives herausfinden? Also nämlich internationale Geschichten. Keine Ahnung, ein schlechtes Pressingverhalten zum Beispiel von Liverpool, um jetzt mal nur einen Namen zu nennen, oder von City. Den aber vorher dann zu sagen, guck mal, das ist so, die spielen auch 4-3-3, wir spielen 4-3-3. Das ist unsere Idee und jetzt guckt mal, wie sie es machen. Und dass sie dann auch sehen, okay, die machen es auch nicht richtig. Und dann, dass der Spieler sprachenunabhängig die eigene Lösung findet und sagt, ja, okay, wenn man das so und so macht. Und dann spielt Sprache für mich ja keine Rolle, wenn man dann mit einer Taktiktafel arbeitet, weil so ein Magnet kann halt jeder sehen. Und wenn man vorher schon darüber gesprochen hat, ist es dann auch für den Spieler auf jeden Fall einfacher.
Ja, und so fühlt sich ja keiner ans Bein gepinkelt von den Spielern. Das ist ja eigentlich eine super Idee. Die kann ich ja bis runter in die Kreisliga machen, dass ich dann eben nicht gucke, mal ein Spiel von meiner Mannschaft aufzunehmen, sondern guck mir City gegen Kloppo an und schau, was Ähnliches in dem Spiel vorkommt wie bei meinem, oder?
Ja, es ist ja, wenn man jetzt mal die Premier League nimmt, ist klar, hohes Tempo, einer der besten Ligen in Europa. Aber trotzdem passieren ja da Dinge auch, die nicht perfekt sind. So, und wenn man dann eine Situation zum Beispiel nicht erkennt und ich habe einen Mittelfeldspieler, der permanent zu spät ins Pressing kommt oder zu spät die Situation liest, genau das ist es. Ich wollte nicht angepinkelt sagen, aber genau, fühlt er sich dann ein bisschen unter Druck gesetzt und sagt, ja, jetzt zeigst du mir dritte Mal die Situation, vierte Mal die Situation, aber wo ist denn die Lösung der Geschichte? So, und dann kann man natürlich dann auch oft natürlich seine guten Sachen zeigen, aber auch, guck mal, andere machen es auch, weil vielleicht nicht offene Körperstellung und so weiter und so fort. Das hatte ich jetzt in Dänemark zum Beispiel auch, ich finde sehr gut, ich gucke auch viel Guardiola halt, was er macht, was er sagt im Internet und er spricht immer von Dreieckfahren. Das heißt, wir reden ja über eine offene Körperstellung, steh offen. Ich glaube, das sagt ja jeder zu seinem Spieler, aber das dann im Ausland, ja, was ist Open Position? Und die sagen ja, was ist Open Position? So, und dann hatte ich mal ein bisschen gegoogelt, wie Guardiola das rüberbringt und er redet halt immer von Three Corner Flex. Das heißt, er sagt dem Spieler, hey, stell dich so auf den Platz, dass du drei Eckfahnen siehst. Wenn du natürlich dann rechter Außenverteidiger bist, die hintere rechte Eckfahne macht für dich als der Blindside keinen Sinn, stell dich so auf dem Feld, dass du einfach drei Eckfahnen siehst und dann kann man schnell in Ungarisch Eckfahne lernen oder im Englischen weiß man halt, dass das Cornerflag heißt. Und dann nimmt man, auch wenn man nicht hundertprozentig der Sprache mächtig ist, den Spieler so mit, dass er sagt, okay, habe ich verstanden, was du möchtest.
Das ist cool. Auch nächster Tipp, den man auch in der Kreisliga umsetzen kann, ja, mit den drei Eckfahnen. Ja, super. Ja. Fängt da genial an. Und ich habe ja auch lange im Ruhrpott gelebt, durch meine Zeit bei Sky. Berichterstatter, ja. Auch Dortmund, ein bisschen Schalke noch. Also Sie können ruhig frei Schnauze, wie man im Ruhrpott ja, quatscht. Gut. Also alles raushauen. Wir sind da ganz entspannt und ganz locker und leger am Start. Seit 5 Jahren im Ausland, haben wir angesprochen. Was war denn bisher so am überraschendsten für Sie in puncto andere Länder, andere Sitten?
Überrascht bin ich jedes Mal wirklich, wie freundlich man ist, wenn man anfängt, die Sprache zu sprechen. Man bekommt sofort ein Lächeln. Man wird teilweise auch in netter Art und Weise korrigiert, wenn man dann noch sagt, ey, korrigier mich ruhig, wenn das nicht das richtige Wort ist. Aber wie offen Menschen sind, sofort und hilfsbereit sind, wenn sie merken, okay, der versucht manchmal nicht gut, manchmal gut, aber er versucht es. Und ja, das ist für mich einfach jetzt auch in Dänemark ist ein bisschen einfacher. Die sprechen da mehr Deutsch, ist ja mehr Flensburg an der deutschen Grenze. Aber auch da, wenn man fragt, wie geht's im Dänischen, sind super überrascht und sagen, okay, du sprichst Dänisch. Und dann sage ich natürlich, nein, ich spreche nur ein bisschen Dänisch, ein paar Wörter. Aber dann macht man wirklich Türen auf, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Sei es mit dem Platzwart oder in der Küche. Wir bekommen Mittagessen da auch. Gehe ich jeden Morgen rein, frage, wie es denn geht. Die fragen nach, was sind deine neuen dänischen Wörter. Also das muss man wirklich sagen. Sofort geht das Herz offen und sie fangen an zu erzählen. Und man hat ja schon viele, viele Sorgen und Sachen, die man einfach gar nicht lösen kann, wenn man der Sprache nicht mächtig ist.
Haben Sie sich dann Ziel gesetzt? Bis dann und dann müssen Sie die Sprache so und so gut können?
Nee. Das macht irgendwann, macht's Klick. Ich muss fairerweise sagen, bei der Nationalmannschaft, dadurch, dass Bernd Storck da war und es schon viel international Mitarbeiter da gab, hat man mehr Englisch gesprochen. Jetzt bei MTK, wo ich die 2 Jahre da war, die Waschfrau kann kein Englisch, der Kit-Manager konnte wenig Englisch, der 2. Co-Trainer konnte auch wenig bis gar kein Englisch. Und das heißt, die Wörter oder die Sätze, um die es im Fußball ging, wurden dann ausschließlich in Ungarisch gemacht. Hatte ich meinen Torwarttrainer, hat es dann halt am Anfang häufiger übersetzt und nachher weiß man ja schon, worum es geht. Und ich sage mal, 70-80% verstehen reicht ja schon, um die Thematik im Fußball dann auch erklären zu können. Schlechtes Ungarisch, One-Word, Ungarisch, also Wörter zusammengesetzt als Sätze, ist eine sehr, sehr schwere Sprache. Aber sind aufgestiegen in die erste Liga, haben auch ein paar Spiele gewonnen. Also ich glaube, die richtigen Wörter wurden gewählt.
Hat geklappt, ja. Sind Sie eigentlich musikalisch?
Ja, ich habe früher Orgel gespielt. Ich habe, gute Frage, als ich 6 war oder 7 war, ich war im Kinderchor, singen konnte ich nicht so gut, aber meine Eltern hatten halt versucht, meinen Tag aktiv zu gestalten. Da war Fußball dabei, da war Kinderchor dabei und ich habe Orgel gespielt, 4, 5 Jahre, ja.
Dann haben Sie ja eigentlich von klein an ja auch schon mitgekriegt, dass es in einem Orchester mehr oder weniger abläuft wie in einer Fußballmannschaft, oder? Es gibt so viele Individualisten, die jeder für sich was Spezielles können, aber wirklich nur gut klingen, wenn es auch wirklich harmoniert.
Waren Sie bei meinen Besprechungen dabei teilweise? Oder? Das war mit einer der Themen, die ich hatte. Ich habe ganz oft, Sie müssen sich ja Folgendes vorstellen, da kommen ja 25 Spieler aus, keine Ahnung, 15, 16 verschiedenen Vereinen. So, und der eine spielt das System, der andere spielt das System, der eine sitzt ein bisschen tiefer, der eine läuft ein bisschen höher an. Ich habe ganz zu Beginn U19, U21 zu jedem Meeting auf YouTube zu finden, das schlechteste Orchester der Welt. Und dann gibt's halt Orchester, die spielen ganz, ganz schlimme Musik. So, und dann habe ich gesagt, wollen wir so spielen? Oder wollen wir jetzt? Und dann habe ich die ungarische Nationalhymne gespielt. Oder wollen wir das Lied hier spielen? Und das heißt, für die nächsten 10 Tage, was nicht heißt, was ihr in den Clubs macht, ist schlecht. Ganz im Gegenteil, aber wir müssen genau das finden, dass wir alle wie in einem Orchester, witzigerweise war es so, in einem Orchester ein und dasselbe Lied spielen. Und da muss jeder versuchen, dass er dieses Lied auf seiner Position am besten spielt. Und das haben wir versucht hinzubekommen und haben es in vielen Spielen auch gut gemacht.
Ja, das ist cool. Nee, das ist tatsächlich Zufall. Das war mir nicht bewusst oder wusste ich nicht, weil ich auch ein Faible einfach für Musik habe. Deshalb kommen jetzt noch weitere 2, 3 Fragen, die so ein bisschen auch den Quervergleich zur Musik ziehen. Also, was ist in der Mannschaft am allerschwersten, damit die Mannschaft dann klingt wie ein Sinfonieorchester?
Ja, Nationalmannschaft ist, dass viele Sachen einfach neu sind. Ne? Also ich komme schon gerne mit Vergleichen. Ich denke da, dass andere Trainerkollegen dann auch eine Idee haben und sagen, wir wollen die umsetzen. Erstmal, man hat ja wirklich Zeitnot. Wir reden über 10 Tage, ist ja so eine FIFA-Pause. Und wenn man sich dann erstmal mit denen zusammentrifft, sagen die, ja, wir haben das und das noch nie gespielt. Und dann komme ich auch immer über ein Beispiel, sei es Auto oder sei es neues Telefon, wo ich gesagt habe, okay, du hast jetzt ein Android oder ein iPhone, sei mal dahingestellt, wechselst du das auch ab und zu mal nach allen zwei, drei Jahren? Ja, mache ich, wieso? Ja, sage ich, aber das benutzt du doch auch einfach. Du benutzt es doch und learning by doing und danach weißt du, wie so ein neues Telefon funktioniert. Und hier reden wir über Fußball. Natürlich bist du auf deiner Position, aber spiel doch mal in die Räume, mach doch mal ein bisschen was anderes, weil wir einfach das so und so wollen. Und dann geht es halt darum, denen auch Selbstvertrauen zu geben und ihn auch zu erklären, selbst wenn der Ball mal zu lang ist oder zu tief gespielt ist, ist nicht das Problem. Versuche es einfach so zu lösen, auch wenn du es vorher noch nie gemacht hast. Und dann versuchen wir eigentlich in den ersten 2-3 Tagen, oder haben wir das versucht, in den ersten 2-3 Tagen schon zu manifestieren und immer wieder zu trainieren und immer wieder zu üben. Und dann ist ja, glaube ich, nach 6-7 Tagen war dann das erste Länderspiel meistens. Ja, und dann versuchten wir es hinzubekommen. Und viele Tore sind dann auch Gott sei Dank mit einem neuen Style oder durch die Idee, die wir hier spielen wollten, dann zustande gekommen.
Und dann hat sogar geklappt, dass sie die deutsche U21-Nationalmannschaft auch mal geschlagen haben. Also das ist ja schon eine erstaunliche Leistung, gerade wenn man eben auch nur so wenig Zeit hat, in einem fremden Land ist, die Sprache noch nicht kann. Also das stelle ich mir ziemlich schwer vor. Wenn sie sich ein Lied raussuchen müssten, das ihr Leben am besten beschreibt, welcher Song wäre das dann?
Boah, das ist auch eine gute Frage. Kann ich jetzt, denke ich, währenddessen ich jetzt spreche, nach, vielleicht komme ich so in 5 Minuten ein. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn es ein Lied gibt, so, was man kann sein Leben nicht planen. Ich glaube, wenn es das Lied geben würde, dann würde ich es wählen. Weil einfach, so ist, wie es ist.
Aber das Visualisieren, habe ich schon gemerkt, ne, das ist Ihnen wichtig, so Metaphern und ja. Immer Quervergleiche zu machen, damit sich die Spieler das auch einfach besser vorstellen können, was sie dann auf dem Platz wollen. Ja, ist das ein Mittel, das sie mehr oder weniger tagtäglich nutzen?
Ja, ich muss sagen, das habe ich beim Fußballlehrer gelernt, dieses One-Word-Coaching. Dass man ein Wort herausfindet und dieses Wort hat einen komplexen Inhalt. Das heißt, es geht auch gar nicht mal darum, dass viele Zuschauer im Stadion sind. Aber dass, wenn ich einen Spieler erreichen möchte, sei es auf der anderen Seite des Spielfelds oder eine Situation zu erklären, die jetzt hier gerade passiert, die wir im Training gemacht haben, so, und dann rufe ich 4 Sätze rein, die Zeit habe ich gar nicht, weil es in der Situation ja schon höchst brenzlig ist. Und so haben wir dann versucht, ein Wort zu kreieren für diese Situation. Und das hat wirklich gut funktioniert. Auch im Ungarischen, dann habe ich natürlich meine Co-Trainer gefragt, was das heißt. Ich mag zum Beispiel gegen den Ball, dass wir 3-1 spielen. Das heißt, wenn ich eine Viererkette spiele oder sei es auch eine Dreierkette, ist egal, wo jetzt der Joker ist, aber ich nehme jetzt mal eine Viererkette und der eine Außenverteidiger schaltet sich offensiv mit ein, möchte ich schon, dass man hinter dem Ball 3-1 ist. Das heißt, 2 Innenverteidiger, der Ball entfernte Außenverteidiger sich auch an der Defensiverteilung da beteiligt und ein Sechser. So, aber ich kann ja nicht alle 4 Namen gleichzeitig rufen. So, und so ist es dann. Ich pfeife dann ab und zu oder versuche es laut reinzurufen und habe dann Harum ist 3, Elch ist 1 und habe dann gefeuert wie ein Weltmeister, wenn wir in der Offensive sind und in Ferencvaros sind ja auch 15.000, 20.000. Aber habe dann schon, ne, einen Namen gerufen und dann Harum Elch reingerufen und alle wussten, was 3-1 ist. Und dementsprechend hat dann der Innenverteidiger die Organisation übernommen und hat erstmal geguckt, okay, wir sind aber nicht 3-1, wir sind nur 2-1 und hat dann, keine Ahnung, den Sechser zurückgerufen oder hat den Außenverteidiger zurückgerufen. Aber das ist schon, ja, auch Ecken, ne? Weil heutzutage scoutet man ja alles, ich glaube, mit Handzeichen, man muss schon ein Wort finden für die Ecke, die man spielen möchte. Und so habe ich es gehandhabt.
Heißt, es wäre also für Sie eine Katastrophe, wenn Sie am Spielfeld gar nicht lauthals coachen dürften während der Partie?
Ja, aber manchmal ist es nicht möglich. Wir hatten jetzt mit Sonderjuske beim FC Kopenhagen gespielt. 17.500 Zuschauer waren da drin. Hatte ich die erste halbe Stunde frei. Konnte ich mich mit dem Außenverteidiger unterhalten, der mich auch schlecht gehört hat. Der war, ja, weiß nicht, so 10, 12 Meter. Hatten sie keine Chance gehabt, da irgendwie was zu organisieren. Und dann muss man gucken, dass das dann funktioniert, was man unter der Woche trainiert hat und hat es auch. Wir haben in der 2. Halbzeit erst das Gegentor bekommen. Also da war ich mächtig stolz auf meine Mannschaft, dass man das so hingekriegt hat, weil da ist nichts mehr mit. Ich glaube, wenn Dortmund die Bude voll ist, da ist es von draußen. Ja, wie gesagt, kann man sich nur mit dem Flügelspieler unterhalten oder mit dem Außenverteidiger, aber das war es, andere Seite. Keine Chance.
Besteht dann die Gefahr als Trainer, dass man die Halbzeitpause dann überfrachtet mit Infos? Ist Ihnen das schon mal passiert?
Ja und nein. Ich treffe mich mit, wir haben einen Analysten oben auf der Tribüne sitzen, der die Halbzeit filmt. Und wir suchen uns dann 3 Punkte raus. Also jeder hat dann, ich lasse die Mannschaft meistens die ersten 4-5 Minuten alleine in der Kabine, kommen die rein, müssen sich hinsetzen, müssen was trinken, wenn sie dann anfangen, 15 Minuten zu erzählen. Das ist ja völlige Überfrachtung. Das heißt, ich frage, was hat der Co-Trainer gesehen in der Halbzeit, was hat der Analyst von oben gesehen in der Halbzeit, manchmal ja, oder Torwarttrainer oder was auch immer. Dann versuchen wir, die Informationen zu sammeln, das runterzubrechen auf 3 Themen. zweimal defensiv, einmal offensiv oder was auch immer, dann als Thema ist. So. Und dann gemeinsam mit dem Stab in die Kabine reinzugehen, wenn die Jungs kurz sagen, hört mal eben zu. Und dann Magnettafel, die Magnete so hinzustellen und sagen, pass auf, gegen den Ball, guck mal da, mit Ball, das ist der Raum, den wir bespielen können. Und achtet mal darauf, keine Ahnung, nicht zu weit links, nicht zu weit rechts, halt, was die Thematik ist, aber maximal 2, 3 Themen und dann war es das auch. Weil die Überbefrachtung bringt nichts.
Eine letzte musikalische Frage habe ich zu dem Thema noch. Und zwar, Sie kommen ja aus Nordrhein-Westfalen und da gab es auch eine ganz spannende Band in den 80ern, Alpha Will aus Münster. Die haben ihren ersten Welthit rausgebracht, der hieß Big in Japan, also erfolgreich in Japan. Das hat bei Ihnen nicht so ganz geklappt. Also in dem Lied ging es um was anderes, um die Kinder vom Bahnhof Zoo und Heroin und Drogen und so weiter, Christiane F. Aber der Titel halt, Big in Japan, erfolgreich in Japan. Warum hat das bei Ihnen nicht funktioniert in Japan?
Ja, eigentlich, worüber wir uns jetzt hier die ganze Zeit drüber unterhalten, über Sprache, über Kommunikation, über wie bringe ich es bei, weil da habe ich erst mal nur mit dem Übersetzer arbeiten müssen. Was mich ein wenig gewundert hat, dass ich denke mal 95% konnten gar kein Englisch sprechen. Das heißt, sie mussten alles in Japanisch übersetzen lassen. So, und das heißt, Emotionen, schwierig. Weil ich hab eine Emotion und möchte mal den Spieler pushen. So. Und dann kommt halt der Übersetzer mit ins Spiel rein und der erklärt es denen dann in der Landessprache. Ne? Das heißt, ich spreche immer indirekt mit dem Spieler. So auch angucken, klar, ich gucke ja meistens den Menschen an, mit dem ich mich unterhalte. Heißt, ich habe den Übersetzer angeguckt und der hat dann versucht, dem Spieler beizubringen. Ne? Ja, aber das war auf jeden Fall ein Punkt und schon eine andere Kultur. Muss man auch sagen. So, ich bin nochmal jemand, der, wenn er sich freut, umarmt er sich mal ein oder motiviert einen Spieler, ist ja da ganz, hat mich erstmal angeguckt und gesagt, oh, was macht er jetzt? So, ja, war halt anders.
Mhm. Gab's auch ein richtig großes Fettnäpfchen, in das Sie reingedreht?
Ja, gut, Fußball ist, denke ich, ja auch ein bisschen so Spaß und Humor und was es da nicht so alles gibt. Ist ein bisschen wenig vorhanden in Japan oder möchte ich vielleicht das anders sagen, anders vorhanden. Ich glaube, wir kennen alle Takeshis Castle. Das ist ja auch schon, ne? Der eine mag es, der andere mag es nicht, ist aber eine ganz, ganz ja, andere Form von Humor. So, und ich glaube auch, dass das der Witz ja auch bekannt ist, wenn der Athletiktrainer mal am Dienstagmorgen in seiner ersten Einheit alles aufbaut, was er im Geräteraum findet, Hütchen, Stangen, Hürden, dann sieht es ja teilweise dann auch aus wie auf dem Flughafen. Ne? So, und das habe ich ja dann gemacht in meiner Ruhrgebietsart, in meiner witzigen Ruhrgebietsart. Bin ich dann da hingegangen, habe ich gesagt, oh, was ist denn hier? Tokio hat einen dritten Flughafen aufgemacht oder was? Ja, das können Sie sich gar nicht vorstellen, was da los war, was ich denn meinen würde und wieso das, was das mit dem Flughafen zu tun hat. So, dann habe ich erstmal meinen Witz erklärt, den die natürlich dann nach der Erklärung auch nicht witzig fanden. Ja, und das sind dann so Sachen, dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das Witzige jetzt nicht mehr so und bin ein bisschen zurückhaltender.
Zumal, wenn man das alles erst erklären muss, erst den Witz erklären muss, wie er eigentlich gemeint war in einer fremden Sprache, dann hat man fast so eine lange Zeit, die ins Land geht, musste ich jetzt, als Sie das gesagt haben, an den VAR denken. Die Zuschauer im Stadion jubeln und 5 Minuten später wissen sie erst, ob das Tor dann auch wirklich annulliert wird oder ob es zählt.
So sieht's aus. Aber ist nicht witzig dann mehr, ne? wo ich dann schon genervt bin, weil ich halt dritte Mal erklären muss und denke, man, so schlecht war der Witz jetzt nicht. Ne? Aber ja.
Aber wird ja auch nicht besser, je öfter man den dann doch erzählen muss, ja?
So
oder erklären
es.
Muss.
So
ja?
Ist es.
Können Sie eigentlich so klassisch auch Witze erzählen, wenn wir bei dem Thema gerade sind?
Ja, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Markus Krebs, ne? Finde ich ja.
Ja.
Das ist ja, muss man ja auch, Ruhrgebiet, ne? Aber so, ne? Forscher haben herausgefunden, sind dann wieder reingegangen. Kann ich mich natürlich kaputt lachen, Bruder. Oder hat ein Mann ein Buch geschrieben, dass seine Frau gekidnappt wurde, dabei war die nur entführt, ne? Und das sind dann so Sachen, wo ich sagen muss, ja, okay. Komplett mein Humorzentrum.
Okay. Kommt so ein Witz auch mal im Training oder abends bei der Versammlung, oder so, um das Ganze aufzulockern von Ihnen?
Ja, ich habe einen Spieler jetzt in meinem Kader, Mats Albeck, der in Kaiserslautern gespielt hat, der auch Deutsch spricht und auch gut Deutsch versteht. Ja, das wird schon, das ist schon witzig, ja. Aber es gehört dazu, ne? Man muss auch ein bisschen lachen und auch über sich selber teilweise lachen können, auch als Trainer, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Das ist schon, ja, wenn das nicht ist, das gehört einfach dazu.
Absolut. Und wahrscheinlich dann lustig, wenn Sie dann den ersten dänischen Witz erzählen müssen, oder?
Ja, so weit kam's ja, nicht. Ja. Das ist natürlich in Ungarn dann auch gut gewesen, weil die einfach ja nicht mit gerechnet haben, dass man dann, ich hatte einen sehr, sehr guten Co-Trainer hier, der in Holland gespielt hat, also da war die Kommunikation dann doch auch ein bisschen auf Deutsch, sondern hat er mir so ein bisschen Straßenungarisch beigebracht, keine Schimpfwörter oder so, aber einfach so ja, witzige Phrasen in Ungarisch, die du normalerweise in keiner Sprach-App lernst. So, und wenn man dann irgendwo hingeht und dann mal die Phrase da raushaut, das ist erstmal 2 Sekunden Totenstille in dem Raum und dann feiern die dich. Das kann man nicht vorstellen. Macht man auch, was ich am Anfang gesagt habe, sehr, sehr viele Türen auf. Und die vergessen diesen Witz niemals. Ne? Also wenn ich jetzt wieder hingehe zur Föderation, ist das Erste, was die sagen, ey, dein Witz war riesig.
Ja. War das, kennt man den in Deutschland?
Ist das eine Übersetzung oder ist das ein spezieller Ungarischer? Ja, ist so eine Phrase, wenn man hier in Ungarn, wenn man richtig viel Geld verdient, dann hat man so viel Geld, wie hier mittags der Bus voll ist. Und die öffentlichen Verkehrsmittel sind ja richtig voll. So, und die ersten, gut, Anekdote, wenn Sie eine hören wollen, hau ich die raus. So, die ersten 6 Wochen war ich bei der Föderation nur im Trainingsanzug. Das heißt, die hatten mich nie im Privat gesehen, weil einfach U19-Camp war, U21-Camp. Dann habe ich bei der U17 ein bisschen ausgeholfen. Und dann bin ich einen Freitag nach 6 Wochen, erste Mal nach Budapest, freitagsabends in die Stadt, habe da übernachtet bis Sonntag und bin dann wieder zurückgekommen. So, dann hatte ich Jeans an, Hemd an, Schuhe an. So, und dann haben die gesagt, ey, wow, ey, siehst gut aus, wo gehst du hin? Da konnte ich ja nicht drauf wechseln, was soll ich sagen? So, dann habe ich meinen Co-Trainer gefragt, dann habe ich gesagt, gibt es da nicht irgendwie einen Spruch, der einfach sagt, ey Jungs, ich habe so viel Geld, wie euer Bus mittags voll ist. Ja, und dann dauerte ja. Nochmal 3 Wochen später, bin ich da nochmal rein und alle, hey, ja, heute Abend geht's raus, Budapest, gutes Nachtleben übrigens. Falls noch nicht jemand in Budapest war, kann ich nur wärmstens empfehlen. Aber anderes Thema. So, und dann haben die mich gefragt und dann bin ich reingegangen, habe sie angeguckt und dann habe ich gesagt, der Televadiok Mito Delibus. Genau das ist das in Ungarisch, was das heißt. Und die haben mich gefeiert für diesen Satz und haben nur gesagt, hey, du sprichst Straßenungarisch, wo hast du das her? Unglaublich. Ja, so ist es.
Also dieses Lockere, der Umgang mit den Jungs, das, was man ja früher auch von Klopp gesehen hat, der die Spieler in den Arm nimmt, das scheint ihnen ja auch sehr wichtig zu sein. Haben sie das entwickelt oder hat man das als Ruhrpottler als Trainer, dass man so eher auch das Kumpelhafte, dass das einem auch wichtig ist?
Ich glaub, das bin ich. Ich bin so erzogen worden. Ich bin offen erzogen worden. Ich soll zu jedem guten Tag sagen, wenn ich einer 2, 3, 4 Sekunden anguckt, auch guten Tag sagen, so wie ich von meinen Eltern erzogen worden, ist vielleicht ein bisschen Ruhrgebiet. Ich bin während des Spiels bin ich schon laut und wenn man die Spielidee hat, wollen wir sie auch umsetzen. Ich finde immer bis 30 Meter vom Tor muss die Spielidee ganz klar zu sehen sein. Die letzten 30 Meter sind für mich individuelle Qualität, weil dann kommt das 1 gegen 1, dann kommt irgendwas Außergewöhnliches, was halt zum Tor führt. Aber davor kann man schon geplant Spielaufbau machen. Und das wissen die Jungs, da bin ich auch schon lautstark. Und wenn die Sachen dann nicht funktionieren, immer mit Respekt, oberhalb der Gürtellinie, gar keine Frage. Da wissen die auch, Humorzentrum am Spieltag nicht vorhanden. Aber so während des Trainings, ja, wenn ein Beinschuss passiert oder wenn andere Sachen passieren, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass sie einfach wissen, wie man tickt als Trainer. Und da gehört das auch zu. Und ich glaube nicht, dass das nur Klopp ist. Ich glaube, alle machen das und sind natürlich auf der einen Seite auf Distanz. Ich gehe mit meinem Kapitän vielleicht mal einen Kaffee trinken, jetzt in der Cafeteria in Sønderjys, aber privat treffen oder so gar nicht. Aber auf dem Platz wissen die, wenn sie ein Problem haben, nicht nur diese Floskel, die Tür ist offen, sondern können sie auch wirklich darüber reden, was ist. Wir hatten zum Beispiel ein Beispiel, ein Spieler war jetzt 3 Wochen da, seine Freundin ist jetzt nachgereist mit dem Flugzeug, wollte sie unbedingt vom Flughafen abholen. Dann kann er reinkommen und dann kann er auch anklopfen. Dann müssen wir halt eine Lösung finden, wie er dann diesen Trainingstag ein bisschen später gestaltet oder mit dem Athletiktrainer später arbeitet. Aber das gehört auf jeden Fall zu, die menschliche Komponente. Das habe ich übrigens in Japan gelernt. Das muss ich wirklich sagen.
Ja?
Ja, weil da ging es mir nicht gut, was ich gesagt habe, weil es einfach ein anderes Land war. 8 Stunden Zeitverschiebung. So, und davor habe ich mir eigentlich wenig Gedanken darüber gemacht, ob ein Spieler sich überhaupt wohlfühlt. Das war mir der Unterschreib. Bei dem Verein gehe ich von aus, dass der sich wohlfühlt und dass er darüber nachgedacht hat. Seitdem ich in Japan war, muss ich sagen, bin ich da schon ein bisschen hellhöriger und frage wirklich nach, ey, ist alles gut? Ist die Wohnung gut? Deine Frau, Freundin, Lebenspartnerin, der gefällt auch die Stadt? wir haben jetzt einen finnischen Nationalspieler in Ungarn oder halt auch Kroaten, Serben, alles Mögliche, da frage ich jetzt schon viel, viel mehr nach.
Sollte das der Anspruch auch in der Kreisliga sein? Oder wie kriege ich das hin, wenn ich nur zweimal die Woche Training habe mit meinen Jungs oder Mädels?
Ja, aber es passiert ja zu Hause irgendwas. Also es ist ja, irgendwas ist ja immer, keine Ahnung. Habe ich eine junge Mannschaft, hat er vielleicht seine erste neue Freundin oder hat eine Freundin oder eine langfristige Beziehung. So, und ich glaube nicht, dass er einfach hingeht und sagt, hey Coach, meine langfristige Beziehung ist vorbei. Oder ich habe einen Familienvater, sollte man schon wissen, er hat ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder. Kostet, glaube ich, nichts, wenn man mal 2 Minuten neben dem hergeht auf dem Weg zum Training und fragt, hey, ist zu Hause alles gut? So, und wenn der Shorty aber, keine Ahnung, eine Blinddarmoperation hat oder irgendwas anderes ist, da sollte man schon nachfragen, weil es sich auf jeden Fall auf die Leistung auswirkt, wenn zu Hause nicht alles rund ist und alles rund läuft. Und das ist ligaunabhängig und das sollte man auf jeden Fall machen.
Ganz praktisch oder pragmatisch auch betrachtet, schreiben Sie sich sowas auf, weil es sind ja unfassbar viele Informationen, die von allen Spielern dann da auf Sie einprasseln, dass Sie das nicht vertauschen, dass Sie es merken oder wie machen Sie
das? Ich glaube, als Fußballtrainer hat man so eine Gabe, fragen Sie irgendeinen Fußballtrainer, weißt du noch vor 3 Jahren, als du in dem Auswärtsspiel gespielt hast, der Spieler hat ein Tor gemacht, wir können uns daran erinnern. So, und dadurch ist es ja übersichtlich, ob ich jetzt einen Kader von 20 oder 25 Leuten habe. Und da weiß ich schon, jetzt in Sønderjyske war auch ein Spieler, hat ein neugeborenes Kind gehabt, 3 oder 4 Monate alt und hatte ganz, ganz große Probleme beim Trinken der Milch. So, und dann haben sie einen Spezialisten in Holland aufgesucht, dann wurde irgendwas aufgeschnitten am Oberkiefer und seitdem war es gut. Und das vergisst man nicht. Man sieht den Spieler und dann hat man schon, der Spieler hat das und das und das vergisst man schon nicht. Das vergisst man nicht.
Und wie merken Sie an der Reaktion, dass der Spieler Sie dann vielleicht auch mit anderen Augen sieht?
Ende des Gesprächs. Kriegen Sie mal einen Schulterklopfer. Ist nicht nur, dass ich den Spieler in den Arm nehme, sondern er auch. Sagt dann, danke Coach. Viele, viele Sachen sind dann auch, die ich halt oft anbiete, sie die aber dann nicht in Anspruch nehmen. Dann wundert man sich, dass dann aus dem Nichts der Spieler dann mal eine Nachricht schreibt und sagt, hey, Problem gelöst, vielen Dank nochmal, weil ich bin ja müssen Sie ja auch wissen, wir haben ja Teammanager, wir haben ja, der Staff ist ja wirklich groß, anders jetzt als in der Kreisliga. So, und es sind ja viele Sachen, wo ich dann einfach jemanden hinschicke, der das Problem löst. Aber der Spieler dann schon weiß, wer der Problemlöser eigentlich war. Und dann kommt es über indirekten Weg, ey, danke Trainer, dass du das so und so gemacht hast.
Ja, danke ist auch ein gutes Stichwort, denn wir sind am Ende der ersten Episode. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Michael Boris, dass wir Ihnen bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften. Wir werden eine zweite Folge aufzeichnen, unbedingt. Und dann wollen wir gleich am Anfang von Ihnen wissen, warum Sie eigentlich unbedingt hauptberuflich Fußballtrainer werden wollten und was andere Leute über Sie denken, was aber vielleicht auch gar nicht wahr ist. Also alles Weitere dann in Teil 2 von dem Kopf des Trainers. Danke, dass Sie bis hierhin dabei waren. Merci.
Danke auch.